Heute trägt jeder von uns einen Hightech-Computer in der Tasche und seit kurzem auch noch auf dem Kopf, siehe Apple Vision Pro. Wir kaufen einen Supermärkten, wo die Kassiererinnen innerhalb Sekunden alle Produkte eingescannt haben. Wir zahlen einfach mit einer Plastikkarte und hauen ab. All das sah vor wenigen Jahrzehnten noch komplett anders aus. Wir machen heute weiter mit der Geschichte von UX-Design und schauen uns an, wie einige schlaue Köpfe unseren Alltag nach dem Zweiten Weltkrieg drastisch verändert haben, mit Ideen, die bis heute nicht mehr wegzudenken sind. Hi und herzlich willkommen bei UX Papa Experience Talks, der erste deutschsprachige Podcast über UX-Design, der Storytelling mit Know-how-Transfer vereint. In der ersten Folge haben wir uns angeschaut, welche Parallelen zu UX und Human-Centered Design in der Geschichte existieren. Wie schon vor tausenden Jahren die Bedürfnisse des Menschen in den Mittelpunkt gestellt wurden im Rahmen von Grundsatzgestaltung, Philosophie und Produktentwicklung. Faszinierend, oder? Ja, das ist es. Die Geschichte ist voll mit faszinierenden Beispielen von Empathie, Erfindungsgeist, Genialität und Mut, die in Kombination erst so viele Errungenschaften ermöglicht haben. So, jetzt machen wir weiter in den 1950er Jahren mit einem Riesencomputer, einem Stück Plastik und schwarzen Strichen, die den Alltag von MitarbeiterInnen für immer verändern werden. Los geht's! Es ist der 4. November 1952, ein stinknormaler, kalter Herbsttag mit um die 10 Grad Celsius, stark bewölkt, aber hauptsächlich regenfrei in Washington, der Hauptstadt der Vereinigten Staaten von Amerika. Seit 20 Jahren schon stellen die Demokraten den Präsidenten und möchten es auch weiter tun mit ihrem Kandidaten Adlai Stevenson. Gegenüber steht aber ein Army General, Superior Commander im Zweiten Weltkrieg in Europa, der 62-jährige Dwight David Eisenhower. Du fragst dich jetzt, okay UX-Papa, was haben Präsidentschaftswahlen im Jahr 1952 mit dem Thema UX zu tun? Tja, um das zu klären, springen wir nochmal um ein Jahr zurück, konkret ins Jahr 1951. Vor dem Jahr 1951 gab es schon erste Computer, wie zum Beispiel der ENIAC. Allerdings waren diese nicht kommerziell verfügbar und waren nur sehr begrenzt im Einsatz. Im Jahr 1951 wurde damals der UNIVAC 1-Computer vorgestellt, der erste kommerziell verfügbare Computer in den USA, welcher auch für Geschäfts- und Regierungszwecke genutzt wurde. Technologisch war der UNIVAC besonders innovativ, weil es Magnetbänder zur Datenspeicherung eingeführt hatte. Rate mal, wie viel Megabyte diese Bänder speichern konnten. Der UNIVAC im Jahr 1951 konnte 1,2 Millionen alphanumerische Zeichen speichern und das entspricht etwa 1,2 Megabyte an Daten. Du lachst, ich weiß, aber für die damalige Zeit war das revolutionär und spielte eine wichtige Rolle in der Entwicklung der frühen Computer. Schauen wir uns doch mal an, wie der UNIVAC bedient werden musste. Um irgendwas berechnen zu können, mussten Daten eingegeben werden. Die Hauptmethode zur Eingabe von Daten beim UNIVAC war die Verwendung von Lochkarten. Diese wurden mit speziellen Stanzmaschinen erstellt, die Löcher in die Karten stanzen, um Daten und Befehle zu kodieren. Die Daten wurden dann in Form von magnetischen Impulsen auf den Magnetbändern gespeichert. Es gab spezifische Schalter zum Einlesen der Daten von Lochkarten und Magnetbändern, Schalter zur Steuerung der Lese- und Schreibgeschwindigkeit sowie Schalter zur Auswahl des Datenspeichergeräts. So, jetzt hat der Mitarbeiter, der übrigens spezielle wochenlange Kurse absolviert hatte, um den UNIVAC bedienen zu können, die Daten eingegeben. Aber er muss ja auch eine Rückmeldung bekommen. Wie hat das denn funktioniert? Spezielle Leuchten haben den Programmstatus wiedergespiegelt. Es gab spezielle, mehrfarbige Leuchten zur Anzeige von Fehlern und das Wichtigste, also die Ergebnisse einer Berechnung oder Analyse, wurden nicht auf einem Monitor ausgegeben wie heute, sondern wurden einfach ausgedruckt. Ja, mit einem Drucker. Krass, oder? Tatsächlich war aber der UNIVAC 1 einer der ersten Computer, die überhaupt über ein Bedienfeld verfügten. Die meisten früheren Computer wurden über Lochstreifen oder Magnetbänder gesteuert. Kurz gesagt, eine kleine Revolution auf dem Feld der Mensch-Computer-Interaktion, weshalb auch die dahinterstehende Story sehr spannend ist. Also, springen wir wieder zurück zum 4. November 1952. Es ist der Abend der Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten. Das ganze Land wartet gespannt auf die Ergebnisse. Wird es Eisenhower sein, der strahlende General, oder Stevenson, der charismatische Gouverneur? Die Experten sind sich uneinig, die Umfragen zeigen ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Doch in dem einen Raum, fernab des politischen Trubels, bereitet sich der Univac darauf vor, Geschichte zu schreiben. Mit jeder eingehenden Wahlstimme, die in Form von Lochkarten eingegeben wird, beginnt der Computer seine Berechnungen. Ein Algorithmus so komplex, dass er damals als reine Science Fiction galt, arbeitet unermüdlich daran, das Unmögliche möglich zu machen. Eine Vorhersage des Wahlergebnisses, noch lange bevor die letzte Stimme gezählt ist. Die ersten Ergebnisse kommen herein. Der Univac summt und brummt, als er die Daten verarbeitet. Dann plötzlich eine ausgedruckte Vorhersage, so unerwartet, dass sie niemandem im Raum glauben will. Der Univac zeigt einen erdrutschartigen Sieg für Eisenhower voraus. Eine Vorhersage, die im krassen Gegensatz zu den meisten Meinungsumfragen steht. Die Ingenieure sind perplex. Sollten sie dieser Maschine vertrauen? CBS, das große Fernsehnetzwerk, das die Ergebnisse damals live übertragen sollte, zögert. Sie scheiden sich, die Vorhersage des Univac nicht zu senden und behaupten stattdessen, es gäbe technische Probleme mit dem Computer. Doch als die Nacht fortschreitet und mehr Ergebnisse eintreffen, wird klar, dass der Univac recht hat. Eisenhower gewinnt mit einem überwältigenden Vorsprung. Die Welt steht still, als sie realisiert, dass eine Maschine das Unvorhersehbare vorhergesehen hat. Dieser Moment im Jahr 1952 war nicht nur ein Wendepunkt in der politischen Geschichte Amerikas, sondern auch ein entscheidender Moment für die Welt der Technologie. Der Univac hatte nicht nur eine Wahl vorhergesagt, er hatte die Tür zu einer neuen Ära der Datenanalyse und des maschinellen Lernens aufgestoßen. Beeindruckend, oder? Was für eine Technologie, was für ein enormer Aufwand, diese Technologie zu bedienen und was für ein Showdown an diesem historischen Tag. Das war zwar eine spannende Story, aber Fakt ist auch, dass der Univac nicht zwingend ein Beispiel für Human-Centered Design war, sondern eher den Fokus auf Technologie und Funktionalität gesetzt hatte, weshalb auch die Bedienung, leicht gesagt, nicht so einfach war. Daher schauen wir uns als nächstes an, wie zwei Studenten der Drexel University auf eine Idee kamen, die die Arbeit von Millionen Menschen an Supermarktkassen für immer verändert haben. Es ist das Jahr 1948. Wir befinden uns in Philadelphia im Bundesstaat Pennsylvania an der Drexel Institute of Technology. Ein lokaler Supermarktleiter kam zur Universität, um mit dem Dekan der Engineering School zu sprechen. Er wollte herausfinden, ob es möglich ist, eine Methode zu entwickeln, Produktdaten während dem Checkout-Prozess im Supermarkt auszulesen. Zwei junge Ingenieure, Bernard Silver und Norman Joseph Woodland, bekommen die Story durch Flurfunk mit. Da der Dekan die Anfrage des Einzelhändlers abgelehnt hatte, ergreifen diese beiden jetzt die Gelegenheit. Woodland hatte schon vorher erste Ideen basierend auf dem Morse-Alphabet, ein System aus Punkten und Strichen, das zur Übermittlung von verschlüsselten Nachrichten über den Telegrafen verwendet wurde und das er noch als Pfadfinder gelernt hatte. Das war aber alles noch zu unreif. Im besagten Sommer 1948 verbrachte Woodland die Winterferien bei seinen Großeltern in Miami und genau in diesem Zeitraum entstand auch die erste realistische Idee des Barcodes. Zitat Woodland: Ich habe einfach die Punkte und Striche nach unten verlängert und daraus schmale und breite Linien gemacht. Zitat Ende. Um diese Kombination von schmalen und breiten Strichen zu lesen, erfand Woodland ein Verfahren, mit dem Licht durch die Linien zu einer lichtempfindlichen Röhre auf der anderen Seite geleitet werden konnte, die dann die unterschiedliche Helligkeit des durch das Papier einfallenden Lichts in elektrische Wellen umgewandelt hat. Diese konnten dann zur Übermittlung von Informationen verarbeitet werden. Sein Kollege entwarf dann das ursprüngliche erste vollständige Codierungsmuster in Form eines Bullauges und am 7. Oktober 1952 erhielten die beiden Ingenieure das Patent für ihre Erfindung mit der Bezeichnung Classifying Apparatus and Method. Eine Abbildung des ersten Codierungsmusters wie im Patent dargestellt findest du auf meinem Instagram-Kanal @uxpapa. Übrigens, hier ein kleiner Ausflug. Zu jeder Folge gibt es immer zusätzliches Bild und oder Videomaterial, welches du auf meinen verschiedensten Social-Media-Kanälen sehen kannst. Instagram, Threads, TikTok, YouTube und natürlich LinkedIn. Finden kannst du mich einfach durch die Eingabe von UX Papa. Weiter geht's. Auch wenn Silvers und Woodlands Erfindung revolutionär war, wird es noch ganze 2 Jahrzehnte dauern, bis die Technologie tatsächlich im Einsatz ist. Woodland hat die nächsten Jahre bei IBM gearbeitet und war maßgeblich an der Weiterentwicklung beteiligt, unter anderem durch seine leitende Position bei der Entwicklung des Universal Product Codes, wie es damals intern genannt wurde. Erst durch diese Weiterentwicklung wurde der Strichcode auch alltagstauglich. Jetzt sind wir im Jahr 1974, 26. Juni, in einem Marsh-Supermarkt in Troy, Ohio. Hier steht eine Kasse, die nicht nur den Einzelhandel, sondern auch die Art und Weise, wie Mitarbeiter mit Technologie interagieren, für immer verändern wird. Ein junger Kassierer zieht ein Paket Wrigley's Kaugummi über den Scanner. Piep, piep, ein Piepton ertönt. Der erste Produktbarcode der Welt wurde eingescannt. Dieser einfache Vorgang setzt eine Kette von Veränderungen in Gang, die die User Experience am Arbeitsplatz vom Einzelhandel revolutionieren. Denk mal kurz an die Welt vor Barcodes. Jedes Produkt musste manuell etikettiert, Preise von Hand eingegeben werden, ein fehleranfälliger, langsamer Prozess. Mit dem Aufkommen des Barcodes änderte sich das aber dramatisch. Mitarbeiter konnten nun effizienter, genauer und mit geringerem Fehlerpotenzial arbeiten. Die Einführung des Barcodes symbolisiert, wie die richtige Technologie die Arbeitsbelastung verringern und die Zufriedenheit am Arbeitsplatz steigern kann. Es geht nicht nur um Geschwindigkeit und Effizienz, sondern auch um das Wohlbefinden der MitarbeiterInnen. So, genug von Arbeit geredet, oder? Wie wäre es also mit ein bisschen 80er Vibes, mit einer kurzen Story eines bahnbrechenden Produkts zum Ende der zweiten Folge? Im letzten Teil der zweiten Folge fliegen wir nach Japan und schauen uns an, was damals die Idee eines über 60-jährigen Unternehmers mit der Musikwelt so gemacht hat. Der damals 63-jährige Mitbegründer eines der bedeutendsten Technologieunternehmen des 20. Jahrhunderts war ein großer Opernfan und wollte seine Musik auch bei Reisen immer dabei haben. Dafür nutzte er bis dato den Sony TCD5 Kassettenplayer, der zu sperrig und unbequem war und eher aufgrund seiner Alternativlosigkeit benutzt wurde. Er wünschte sich ein Gerät, welches in der Lage ist, Musik zu transportieren. Ein Zitat von ihm lautet so: "Wir wollten ein Produkt schaffen, das so einfach zu bedienen ist, dass es jeder benutzen kann, auch Kinder." Zitat Ende. Das sind die Worte von Masaru Ibuka, einer der Mitbegründer von Sony und der Ideengeber für den Sony Walkman. Frustriert von der damaligen Unbeholfenheit der tragbaren Kassettenrekorder, wünschte er sich ein Gerät, welches leicht zu transportieren und intuitiv zu bedienen ist. Also beauftragte er ein Team von Sony-Ingenieuren mit der Entwicklung eines kompakten und tragbaren Kassettenspielers. Das Team stand vor zahlreichen Herausforderungen, um Ibukas Vision zu verwirklichen. Sie mussten den Walkman klein und leicht genug machen, um ihn in der Tasche zu tragen, aber gleichzeitig auch eine gute Soundqualität gewährleisten. Am Ende war der Walkman nicht nur ein technisches Meisterwerk, sondern auch ein Meilenstein in der Benutzerfreundlichkeit. Das Gerät war einfach zu bedienen und verfügte über intuitive Bedienelemente, die auch für Laien leicht verständlich waren. Der Walkman verfügte außerdem über einen Kopfhöreranschluss, der es ermöglichte, Musik privat zu genießen. Der Sony Walkman war ein weltweiter Erfolg. Das Gerät revolutionierte die Musikindustrie und trug zur Verbreitung von tragbarer Musik bei. Der Walkman prägte auch die Kultur und den Lebensstil einer ganzen Generation. Was sind denn die 4 Hauptlektionen, die wir aus UX-Sicht lernen können vom Walkman? Erstens, Nutzerzentrierung. Der Walkman wurde von Anfang an, von der ersten Idee an, mit Blick auf die Bedürfnisse seiner Benutzer entwickelt. Zweitens, Einfachheit. Das Gerät war einfach zu bedienen und verfügte über ein intuitives Bediensystem. Drittens, Tragbarkeit. Der Walkman war klein und leicht genug, um ihn überall mitzunehmen. Viertens, emotionale Bindung. Der Walkman war mehr als nur ein Gerät. Es war ein Symbol für Freiheit und Individualität und das bis heute. Damals lag der Einstiegspreis für das erste Modell bei rund 200 Euro. Heute geht es bei 600 Euro los bis in die Tausende. So, Mit dem Walkman komme ich jetzt zum Ende der zweiten Folge von You Ex Papa. Und ja, wir sind immer noch nicht bei dem Thema Personal Computer, Software oder Smart Gadgets angekommen, aber haben uns auch heute spannende Geschichten angeschaut, bei denen Menschen durch Nutzerzentrierung, User-Centered Design, Technologiegeschichte geschrieben haben. Mein Ziel bei dem Podcast ist es, Storytelling mit Know-how-Transfer zu verbinden, Content mit fachlichem Bezug, den du aber auch zur Entspannung nach dem Feierabend hören kannst, mit Entertainment-Faktor halt. Wenn dir also die Folge gefallen hat, dann freue ich mich auf dein Abo, dein Feedback, dein Like und teile den Podcast gerne auch mit deinen Freunden, Kollegen und Kolleginnen. Schau auch auf meinem Instagram- und TikTok-Kanal vorbei, um zusätzlichen Content zur aktuellen Folge zu finden. Bleib empathisch und keep the smile on your face. Ciao, bis dann.